Also Klassiker und Klassikerinnen der Pädagogik, Ihnen wird auffallen, dass wir es in diesem Semester ausschließlich mit Klassikern, also mit Männern zu tun haben. Ich will aber zunächst einmal versuchen zu klären, was unter Klassikern der Pädagogik vorzustellen ist. Da könnte man zweierlei drunter verstehen. Entweder Personen, die in vorbildlicher Weise pädagogisch gewirkt haben, oder Personen, die in interessanter und anregender Weise über pädagogisches Handeln nachgedacht haben. Es ist keineswegs so, dass beides zusammenfällt. Es gibt durchaus geborene Pädagogen, die auch später von Zeitgenossen bekannt gemacht worden sind, die sehr gute Pädagogen gewesen sind. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sehr tiefgründig über pädagogisches Handeln nachgedacht haben, jedenfalls ohne als Lehrer oder im weiteren Sinne als Sozialarbeiter oder Ähnliches gewirkt zu haben. Bitte? Oh ja, das mache ich doch. So, also jetzt, der Strom ist da. Und eine weitere Komplikation bei alledem ist, was genau ist eigentlich ein Klassiker oder eine Klassikerin? Wenn Sie sich an eine Unterscheidung halten, die Sie aus der Musikbranche kennen, da gibt es dann U- und E-Musik. Und wenn wir den Begriff klassische Musik hören, dann würden wir meistens an E-Musik denken, obwohl es natürlich auch U-Musik-Klassiker gibt. Etwa inzwischen, das ist an meinen Generationserfahrung, die Musik der Beatles. Das ist irgendwie in dieser Sparte, sind das Klassiker. Also Klassiker, sei es in der Literatur, sei es in der Politik, sei es in der Pädagogik. Das sind dann Werke oder Personen, die sich, so würde ich mal sagen, den Zeitläuften zum Trotz als besonders wichtig erwiesen haben. Das heißt, in der Gegenwart, wenn ein Schriftsteller, ein Musiker, oder auch ein pädagogischer Akteur oder Schriftsteller auftritt, kann man eigentlich noch nicht wissen, ob sie oder er ein Klassiker ist. Ob eine solche Gestalt ein Klassiker oder eine Klassikerin ist, das entscheidet sich daran, ob auch noch nach vielen Jahren den geschichtlichen und gesellschaftlichen Abläufen zum Trotz, die Werke zitiert und gelesen werden, ob man sich an ihnen reibt, ob man sich von ihnen provoziert fühlt, ob man sich in seinen tiefsitzenden Ansichten dadurch bestätigt fühlt. Und das kann nun mehreres heißen. Es kann heißen, dass Werke oder Personen, die wirklich wichtig sind, ein paar Jahrhunderte vergessen werden. Die Liste dessen, was klassisch ist, ist natürlich nicht geschlossen. Es gibt auch nicht so etwas wie einen objektiven Kanon, sondern jede Zeit, jede Epoche wird aus ihren eigenen Interessen heraus so einen Klassikerkanon erstellen. Ob und wie weit das dann wirklich haltbar ist, das muss man der Geistes- und der Sozialgeschichte überlassen. Und so war das auch in unserer letzten Vorlesung, wo wir einen breiten Zeitraum, eine große Zeitspanne überbrückt haben, beginnend mit pädagogischem Denken im antiken Griechenland also bei Platon und Sokrates und endend mit der Zeit der Französischen Revolution, dazwischen die Aufklärung, das Barockzeitalter, die frühe Neuzeit und anderes mehr. Ich will versuchen, die Folien und die Literaturhinweise, die wir im letzten Semester hatten, die können wir ins Netz stellen, Olaf Ohlert. Ab wann wäre das dann soweit? Ab heute Nachmittag, also sagen wir mal 16 Uhr. Und Sie sind dann einfach gebeten, das entsprechend nachzuarbeiten. In dem Zusammenhang darf ich Sie auf ein Buch hinweisen von einer unserer Kolleginnen, Professor Sabine Seichter, hat mit Winfried Böhm ein Buch geschrieben über Hauptwerke der Pädagogik. Können Sie da mal reingucken und da finden Sie dann jeweils eine kurze Biografie auch der meisten der Autoren, die wir behandelt haben und eine Inhaltsangabe zu ihrem Hauptwerk. So, und bevor ich Ihnen jetzt gleich den Plan für dieses Semester vorstelle, will ich noch sagen, dass ich mich im vergangenen Semester bemüht habe, die sehr männliche Rezeptions- und Literaturgeschichte da ein bisschen aufzubrechen und auch auf ein paar weibliche Charaktere hinzuweisen. Ich habe einen in der Antike gefunden, jemand, die selbst von Sokrates als seine Lehrerin erwähnt wird, Aspasia. Ich habe dann aus der späten Antike, dem vierten nachchristlichen Jahrhundert, eine Professorin der Mathematik und der Astronomie gefunden, Hypatia, die auch Philosophin gewesen ist, die sich jetzt im engeren Sinne nicht theoretisch mit pädagogischen Fragen beschäftigt hat, die aber als Pädagogin außerordentlich erfolgreich gewirkt hat. Und ich hatte dann auch eine wichtige Gestalt aus dem späten Mittelalter, Christine de Pizan, also die sich schon im 14. Jahrhundert auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat. Nun wird Ihnen auffallen, wenn wir uns dieses Semester ansehen, diesmal kommen praktisch, was heißt praktisch, es kommen keine Frauen vor. Ich will auf jeden Fall nochmal gucken. Und wir werden zu diskutieren haben, warum das nicht der Fall ist. Darauf kommen wir noch. Aber ich will Ihnen das jetzt zunächst mal kurz inhaltlich vorstellen, bevor ich dann nochmal einen kurzen Rückblick auf das Ende des vergangenen Semesters halte. Im Übrigen ist das nach Möglichkeit, das macht die Sache natürlich lebendiger, eine Vorlesung mit Diskussion. Das heißt, immer wenn Ihnen irgendwas entweder nicht klar ist oder Sie mit etwas nicht einverstanden sind, dass ich Ihnen mitteile, melden Sie sich gleich. Ich kann nicht garantieren, dass ich sofort dran nehme, aber Diskussion belebt das Geschäft. Und jetzt stelle ich Ihnen den Vorlesungsplan vor mit der betrüblichen Nachricht. Also nächste Woche haben wir alle frei. Ich habe einen auswärtigen Termin. Und es geht dann also richtig am 2. Mai los. Und zwar, den Namen werden Sie gehört haben, mit Wilhelm von Humboldt, der als der Begründer der modernen deutschen Universität und der gymnasialen Bildung gilt. Man spricht dann oft von der Humboldt-Universität. Die gibt es einerseits tatsächlich als Institution, andererseits ist damit ein bestimmter Typus von Studium gemeint und der ist so ziemlich das absolute Gegenteil von alledem, was wir heute haben in der Bologna-Universität. Da ging es um die Freiheit von Forschung und Lehre. Humboldt sprach von der Einsamkeit und Freiheit des Studiums. Das muss man allerdings fairerweise erwähnen. Wir kommen noch auf die Details, dass zu Humboldts Zeiten nur ein geringer Anteil auch aller Abiturienten, und das waren damals 2, 3% höchstens eines Jahrgangs im 19. Jahrhundert, Abitur gemacht haben und von denen wieder ein winziger Bestandteil ein Studium aufgenommen hat. So, jetzt wird abgedatet. Also, so, Wilhelm von Humboldt. Und interessanterweise sind wir bei diesen ganzen Figuren fast nicht nur ausschließlich in Deutschland, in den deutschen Ländern. Deutschland als Nationalstaat gab es noch nicht, aber es gab Preußen mit seiner Hauptstadt Berlin. Dort wirkte Humboldt. Dort wirkte auch als Professor der Pädagogik und Theologie Friedrich, wir sind jetzt im 19. Jahrhundert, Friedrich Daniel Schleiermacher, der einer der ersten gewesen ist, und wir werden ausführlich darauf eingehen, der sich mit den pädagogischen Beziehungen, mit dem pädagogischen Bezug auseinandergesetzt hat. Ebenfalls in Berlin wirkte ein Philosoph, der hat vorher auch in Jena gewirkt, gehört zur Schule des sogenannten deutschen Idealismus, Johann Gottlieb Fichte, der bedeutende, bahnbrechende Werke über die Philosophie des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins und auch der politischen Philosophie geschrieben hat. Das war nun jemand, der wirkte in einer Zeit, als Europa durch den Krieg zwischen England, Russland, Österreich, Preußen auf der einen Seite und dem Frankreich Napoleons auf der anderen Seite gekennzeichnet war. Und Fichte, der eine zwiespältige Figur war, wir werden auf den noch zu sprechen kommen, hat dann in diesem Zusammenhang im Jahr 1807 eine Vorlesung gehalten unter dem Titel Reden an die deutsche Nation, die eine ganz merkwürdige Mischung von aus unseren, nach unseren Begriffen, fortschrittlichen pädagogischen Ideen enthält, aber eben auch Vorstellungen eines Nationalismus, den wir so, und geradezu Chauvinismus, den wir heute so nicht mehr akzeptieren würden. Das hat viel mit der Erfahrung dieses Krieges und der französischen Besatzung zu tun. Im 19. Jahrhundert wird dann ebenfalls das erfunden, was bis heute in den angelsächsischen Sprachen, in den lateinischen Sprachen ist es nicht so, als Lehn- und Fremdwort gilt, Kindergarten. Es wird hier um den Erfinder des Kindergartens gehen, einen Mann namens Friedrich Fröbel, der in beispielhafter Weise in der Mitte des 19. Jahrhunderts sich für Früherziehung eingesetzt hat. Und da soll es dann auch darum gehen, seine intellektuellen, philosophischen Hintergründe kennenzulernen. Sowohl Fichte als auch Fröbel zehren von den Anstrengungen im Werk und auch der Praxis eines Schweizer Pädagogen, Johann Heinrich Pestalozzi, mit dem wir uns dann auch befassen werden. Wir sind immer noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann geht es am 30.05. und am 6.06. jetzt nochmal zurück in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Und da wird jetzt eine zentrale Rolle der Begriff der Bildung spielen. Der Begriff der Bildung ist dann vor allem von einem der bedeutendsten sogenannten idealistischen Philosophen, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, entwickelt worden, der in verschiedenen Hinsichten sowohl systematisch als auch schulpädagogisch, als auch tatsächlich mit Bezug auf Gesellschaft und Schule bildungstheoretische Gedanken entwickelt hat. Auf den will ich dann etwas ausführlicher in zwei Sitzungen eingehen. Der letzte der bedeutenden idealistischen Philosophen war ein Mann namens Schelling, und da hat man jetzt den Übergang in die Romantik, eine Geistesströmung, in der die Empfindsamkeit, die Sinnlichkeit und nicht zuletzt das Unbewusste und die Anschauung eine große Rolle spielen, und in den Spuren Schellings sind auch eine Reihe weniger bekannter pädagogischer Entwürfe entstanden. Zugleich, wir sind immer noch im 19. Jahrhundert, wenn wir das ein Stückchen hochfahren können, können wir ein bisschen hochfahren, fängt man dann damals an, sich systematisch Gedanken über das Unterrichtsgeschehen zu machen. Und da ist nun ein Mann namens Herbart bedeutsam, der sich zugleich mit der Frage des pädagogischen Taktes auseinandergesetzt hat, wie man Schulstunden und Schüler angemessen behandelt. Und dann mache ich jetzt nochmal einen Sprung in ein ganz anderes Milieu. Bisher, Sie haben es gesehen, war die Rede vor allem und so gut wie ausschließlich, wenn wir mal Pestalozzi ausklammern, von Deutschen. Wie gesagt, den deutschen Nationalstaat gab es noch nicht. Jetzt kommen wir zu einem der wenigen wichtigen englischen Vertreter. Das ist ein Philosoph, den wir eigentlich aus anderen Zusammenhängen kennen. John Stuart Mill gilt als einer der Begründer des politischen Liberalismus. Interessant ist, wenn man sich das genauer ansieht, dass er sich dabei sehr stark auf die Arbeiten von Wilhelm von Humboldt stützt und dass er der Meinung ist, dass eine liberale Gesellschaft ohne Bildung überhaupt nicht funktionieren kann. Aha. Gut, den Rest kann ich jetzt auswendig, es sind nur noch wenige. Die Rede war von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der eine zentrale Bildungstheorie und Geschichtsphilosophie und auch Gesellschaftstheorie entworfen hat. Nach seinem Tode 1835, und er hatte eine große Anhängerschaft von Schülern, Schülerinnen gab es kaum, teilten die sich in die sogenannten Rechts- und die Linkshegelianer. Die Rechtshegelianer haben gesagt, naja, also der hat uns jetzt erläutert, wie die bürgerliche Gesellschaft und auch ihr Bildungswesen funktioniert. Zugleich war Hegel ein Denker, der auf die inneren Widersprüche hingewiesen hat. Aber die, die das vertreten haben, waren dann die sogenannten Rechtshegelianer. Dann gab es aber auch die Linkshegelianer. Und das waren diejenigen, die von Hegels Werk ausgehend zur Kenntnis genommen haben, dass das 19. Jahrhundert und vor allem die Mitte des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet war durch Aufstände und Revolutionen. Jetzt nicht die Französische Revolution, sondern 1848 hier in Frankfurt am Main, aber auch in Frankreich. Es entstehen die ersten Arbeiterorganisationen, es entstehen die ersten Gewerkschaften. Die Wirtschaftsform des, was wir heute als Kapitalismus bezeichnen, die Ausbeutung der Arbeitern mit einschließlich Kinderarbeit und anderes mehr, nahmen brutalste Formen an. Und vor diesem Hintergrund hat dann Karl Marx, sicherlich der bedeutendste Junghegelianer, der Arbeiten geschrieben hat, die bis heute die politische Analyse beeinflussen, es geht um das Kapital, es geht um den Kapitalismus, auch versucht, sich ein Konzept von Bildung klarzumachen, und Marx war jemand, für den die Arbeit, dazu gibt es auch schon Anfänge bei Hegel, das zentrale Moment von Bildung gewesen ist. Darauf will ich dann auch etwas ausführlicher eingehen, und ich beschließe diese zweite Vorlesung, die noch von einer dritten gefolgt werden wird, mit dem pädagogischen Werk von jemandem, an den man vielleicht nicht denken würde, nämlich an den Autor von Anna Karenina und Krieg und Frieden, nämlich Leo Tolstoi, der politisch gesehen, anders als Marx, kein Kommunist, sondern ein Anarchist gewesen ist und sehr interessante anarchistische Erziehungsexperimente unterstützt hat. Also das ist in ungefähr der Plan der Vorlesung, die Sie erwartet. Das wird dann ab dem nächsten Mal so sein, dass Sie jeweils eine Folie mit Bild, Geburtsdaten und Literaturhinweisen und so weiter bekommen. Haben Sie jetzt dazu noch Fragen Oder ist das soweit klar? Oder wenn Sie keine Fragen haben, gibt es vielleicht den einen oder anderen Autor, die eine oder andere Autorin, Pädagogen, die Sie hier vermissen und über den oder die Sie hier gerne noch was hören würden. Wenn Ihnen dazu jetzt nichts einfällt, ist das auch nicht schlimm. Also Sie können das jederzeit nachmelden, also wenn Sie auf jemanden gestoßen sind, der Sie interessiert. Und um den Zusammenhang herzustellen, will ich jetzt heute nochmal auf zwei Gestalten eingehen, die für das spätere eine wichtige Rolle spielen. Und der erste ist natürlich, wie könnte es anders sein, wenn wir über moderne Pädagogik sprechen, Jean-Jacques Rousseau, geboren 1712 in Genf, gestorben 1778 in Frankreich, ein insofern moderner Mensch, als er sehr unstet gewesen ist. Er war reisender Lehrer, er war Notenkopist, er war freier Schriftsteller, er war nach Hunderten von Jahren der Erste, der eine sehr eindringliche und intensive Autobiografie, die Confession, die Bekenntnisse, geschrieben hat. Und er gilt als einer der Ersten, der sich in mindestens drei Schriften in seinem Erziehungsroman Emile oder über die Erziehung sowie seinen Schriften über die Regierung von Polen und die Regierung von Korsika zu Fragen der Pädagogik geäußert hat. Rousseau war einer der Gewehrsleute der Französischen Revolution. Wobei man sagen muss, wenn Sie sich damit mal im Geschichtsunterricht beschäftigt haben, dass die meisten Akteure der Französischen Revolution Rousseau nicht gelesen haben. Es gab eins, zwei, die kannten sein Werk. Und das wichtigste Werk politisch war das 1762 in Amsterdam. In Frankreich durfte sowas nicht erscheinen, in der Schweiz auch nicht, weil es zu revolutionär war. Die Schrift Der Gesellschaftsvertrag, in dem er den Versuch unternimmt, eine republikanische Theorie des gesellschaftlich-staatlichen Zusammenlebens zu entwerfen mit dem Gedanken der Volkssouveränität und anderem. Ich gehe da jetzt nicht so intensiv darauf ein. Zugleich erscheint 1762 nun in Paris und in Amsterdam dieses Buch Emile, zu dem ich dann gleich noch etwas sagen werde. Und dieser Emile, da gibt es eine preiswerte Reklamausgabe, gilt als das Hauptwerk der beginnenden modernen Pädagogik. Wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Philosoph Immanuel Kant, der in Königsberg lebte, 1804 gestorben ist, hat Rousseau und seine Schriften gelesen. Die kannten sich nicht persönlich, aber viele von Kants Überlegungen über Pädagogik aus dem Jahr 1803, dazu werde ich Ihnen auch gleich ein bisschen was sagen, setzen Rousseau schon voraus. Und beide, Rousseau und Kant, bereiten gleichsam das Terrain für das, was dann später kommen sollte. Biografisch bemerkenswert, und das kann man mit einer gewissen Häme abtun oder kann auch überlegen, was es eigentlich soll, ist, dass beides Leute gewesen sind, die zwar viel über Erziehung nachgedacht haben, aber wenn man von Kant, der ein akademischer, guter akademischer Lehrer gewesen sein soll, absieht, eigentlich also mit Kindern und Erziehung nichts zu tun haben oder hatten. Das kann man Kant noch nachsehen. Der war ein unverheirateter Junggeselle, ein Bücherwurm, der Kinder vor allem als lärmende Störquelle angesehen hat, die also sein persönliches Nachdenken irritiert haben. War kein Kinderfeind, aber irgendwie konnte er mit nichts anfangen, woher auch, wie gesagt, er war weder Vater noch verheiratet, Kinder hatte auch nicht, also ein Junggeselle. Rousseau hingegen ist außerordentlich viel Häme und Hohn entgegengeschlagen. Das war jemand, der immer in den verschiedensten Formen sehr intensive Beziehungen zum weiblichen Geschlecht hatte und dann relativ früh eine Frau kennengelernt, die weit unter seinem Stand, der war so eine Art Intellektueller, kennengelernt, eine Wäscherin, Thérèse Levasseur, mit der er immerhin fünf Kinder hatte, die aber alle, und das ist dann der Skandal, den man Rousseau immer nachgetragen hat, alle kurz nach der Geburt ins Findelhaus gebracht worden sind. Also die sind nicht zu Hause erzogen worden, sondern das Leben, das Rousseau geführt hat, hat ihn nicht dazu disponiert, mit Kindern zusammenzuleben. Wenn ich jetzt zwei Überschriften wählen sollte, so jeweils Rousseau und Kant, dann würde ich Rousseau unterschreiben, die Entdeckung des Kindes und seiner Natur. Und bei Kant würde ich sagen, die Unüberspringbarkeit und Notwendigkeit von Erziehung und Aufklärung. Um Rousseau und das, was ihn interessiert hat, und was ihn interessiert hat, können Sie aus seinen autobiografischen Schriften, aus den Confessions sehr schön nachvollziehen, ist, wie das eigentlich mit Kindern gewesen ist und was man eigentlich für ein Bild von Kindern und auf Kinder, jetzt sagen wir mal, im christlichen Mittelalter und in der frühen Neuzeit flächendeckend hatte. Es gab immer schon andere Versuche, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder als verstockte, hartleibige Wesen galten, denen man die Kultur gewissermaßen, einprügeln musste. Das hängt mit Annahmen zusammen, die dem griechischen, dem jüdischen und dem christlichen Kulturkreis zu entnehmen sind. Es gibt eine hellenistische Schrift, Buch der Sprüche, da können Sie sehen, also wer seinem Sohne wohl will, erspart ihm die Schläge nicht. Für drittes Jahrhundert vor der Zeitrechnung, 600 Jahre, schon sehr viel subtiler, aber theologisch noch eindeutiger, der berühmte christliche Kirchenvater Augustinus, von dem wir als Vorläufer von Rousseau ebenfalls Bekenntnisse haben, in denen er seine eigenen gefühlsmäßigen Erfahrungen als Kind sehr genau schildert, der aber aus theologischen Gründen, und das hat was mit seiner christlichen Überzeugung zu tun, der Auffassung gewesen ist, dass alle Menschen von der Erbsünde geschlagen sind, das heißt schon mit der Geburt gleichsam schuldig und sündig auf die Welt kommen und nur durch die Taufe und das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem entkommen können. Das hat sich dann volkstümlich gesehen so niedergeschlagen, dass, wie gesagt, Kinder als schwer erziehbare Wesen galten, denen man die Kultur geradezu aufnötigen musste. Und wenn man dann durch die Geschichte der Pädagogik geht, dann wird man sehen, wie zwiespältig es ist. Dann haben sie auf der einen Seite, das ist jetzt bald ein großes Jubiläum, den deutschen Reformator Martin Luther, eine hochbedeutende, aber auch sehr, wie ich finde, bestreitbare und umstrittene Persönlichkeit, der als einer der Gründer des deutschen Schulwesens gilt, des Bürgerschulwesens. Für die armen Kinder galt das natürlich nicht. Und der auch schon so eine Idee hatte von Bildsamkeit, der aber auf der anderen Seite der Meinung war, dass Kinder, die körperlich deformiert auf die Welt kamen, irgendwie vom Teufel gezeugte Missgeburten seien, die man also am besten aus der Welt bringt. Wir sehen auch, Rousseau hat da ein Problem, aber nicht, weil er an den Teufel geglaubt hätte. Wenn man sich dann jetzt unter dem Gesichtspunkt von Gender und Geschlechtsgeschichte die Sachen ansieht, dann gibt es eine interessante Studie von einer französischen Sozialhistorikerin Elisabeth Badinter zum Thema die Entstehung der Mütterlichkeit. Und die hat nun aus dem hohen Mittelalter in Frankreich sozialstatistische Daten erhoben, wonach es mindestens unter dem Adel, dem städtischen Adel, üblich war, dass die Frauen ihre Kinder unmittelbar nach der Geburt weggegeben haben, und zwar zu Ammen auf das Land, die sie dann säugen sollten, weil irgendwie Kinder lästig waren und das Ganze auch irgendwie so die schwangerschaftliche Figur kaputt gemacht hat und so weiter und so fort, also nichts wie weg. Und 3 Jahre, nachdem die Kinder dann auf dem Lande gewesen sind, sind sie, sofern sie das überlebt haben, also das war nicht immer so, die gute Landluft und die gute Muttermilch bäuerlicher Mägde, viele sind gestorben, aber die, die es überstanden haben, sind dann im Alter von 2 oder 3 zurückgekommen und sind dann wesentlich noch nicht, wie wir uns das so vorstellen, in der Familie erzogen worden, sondern sind gewissermaßen so nebenher unter Dienstboten etc. groß geworden und dann auch natürlich irgendwann mal in den stehenden Schulen geschickt worden. Also wenn Sie sich in dieser Hinsicht für die Geschichte der Kindheit interessieren, kann ich Ihnen, wir stellen das auch ins Netz, 2 Bücher dringend nahelegen. Das ist vielleicht wirklich wichtig in dem Hintergrund. Einer von dem französischen Sozialhistoriker Philippe Ariès, A-R-I-E-S, Geschichte der Kindheit. Und dann gibt es von einer Gruppe von Autoren, an deren Spitze ein amerikanischer Autor steht mit einem etwas komischen Namen, Vorname Lloyd, dann De Maus, also De Mause. Das Buch heißt Die Hört ihr die Kinder weinen? Und dieser psychoanalytisch orientierte Kindheitshistoriker vertritt die These, dass der Umgang mit Kindern sich im Laufe von Hunderten von Jahren insofern allmählich verbessert und liberalisiert hat, als diejenigen, die selbst als Kinder eine schlechte, zum Teil brutale Erziehung überlebt haben, dann vielleicht doch so viel Empathie entwickelt haben, dass sie ihren Kindern was Besseres angedeihen lassen wollten. Die entgegengesetzte Annahme, die kennen wir aus diesen ganzen Diskussionen über Missbrauchsfälle, also dass Leute, die Kindern gegenüber in verschiedener Hinsicht sexueller oder auch sonst körperlicher Gewalt grausam sind, dass sie selbst Grausamkeiten erlitten haben. Also das ist nach wie vor für die Geschichte von Kindheit und Erziehung ein großes theoretisches Rätsel, was genau eigentlich in all diesen vielen Jahrhunderten dazu geführt hat, dass sich der Umgang mit Kindern liberalisiert und humanisiert hat Und Rousseau ist aus seinen eigenen Erinnerungen heraus mit Sicherheit jemand, der da zu den Ersten gehört. Er gehörte zum Beispiel zu denjenigen, der sich in seinem Buch Emile an die Mütter Frankreichs wendet, weil er sagt, das sind eben doch, damals war das auch noch so, vor allem die Mütter, die die Kinder erziehen, und dass sie ihren Kindern ein bisschen mehr Freilauf lassen sollen. Also er war zum Beispiel einer der Ersten, der dagegen ja, gesprochen hat, dass Kinder gewickelt werden und also dann Beine und Arme umwickelt, bis sie gehen können, ja, aufbewahrt werden. So, und jetzt will ich Ihnen dann ein paar typische Zitate von Rousseau aus dem Emile, diesem Erziehungsroman, schildern. Aber vorher möchte ich fragen, ob es jetzt Ihrerseits noch Einwände oder Fragen oder Kommentare oder sowas gibt. Nee. Okay, also Emile erschien 1762, gilt als Erziehungsroman. Lassen Sie sich bitte durch diesen Titel nicht irritieren. In der Reklamausgabe hat das Buch rund 1000 Seiten. Es ist, jetzt gebrauche ich mal diese abgedroschene Formel, wirklich ungemein spannend und hochinteressant zu lesen, aber es ist kein spannender Roman. Also die Handlung ist nicht unbedingt mitreißend. Ich sage das deswegen, weil das immer wieder ein gern gewähltes Prüfungsthema ist. Dann hat man jetzt schon mal den Emil, also überlegen Sie es gut, aber wenn, dann muss man es wirklich ganz lesen. Es ist richtig Arbeit. Es ist letzten Endes ein Traktat über Gedanken zur Erziehung und es zehrt von einem Gedankenexperiment, das es so nie gab und wohl auch kaum je geben wird, dass nämlich ein Knabe fernab der von Rousseau für verderblich gehaltenen städtischen Zivilisation von einem Lehrer erzogen wird. Es ist also ein Gedankenexperiment. Und in diesem Zusammenhang spielt nun für Rousseau, der schon als junger Autor die These vertreten hat, dass Künste und Wissenschaft und der Fortschritt die Menschheit eher verdorben haben und in nichts genützt haben, beschäftigt er sich mit der Frage, ob man denn, und das Kind scheint ja ein Ausdruck von Natur zu sein, gut beraten ist, wenn man zurück zur Natur will. Und wenn Sie sich mal ein bisschen mit Rousseau beschäftigt haben, dann wissen Sie, sein Schlagwort sei, so wird immer gesagt, zurück zur Natur. Bloß, das hat er nie gesagt und das ist auch nicht sein Programm. Es ist ein bisschen komplizierter. Erziehungsreform und gesellschaftliche Revolution, die fließen bei ihm zusammen und ich lese Ihnen jetzt aus der Reklamausgabe aus dem ersten Buch, Seite 107, die ersten Absätze vor. Zitat: Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Er zwingt einen Boden, die Erzeugnisse eines anderen zu züchten, einen Baum, die Früchte eines anderen zu tragen. Er vermischt und verwirrt, sehr aktuell, er vermischt und verwirrt Klima, Elemente und Jahreszeiten. Er verstümmelt seinen Hund, sein Pferd, seinen Sklaven. Er erschüttert alles, entstellt alles. Er liebt die Missbildung, die Monstren. Nichts will er so, wie die Natur es gemacht hat, nicht einmal den Menschen. Er muss ihn dressieren wie ein Zirkuspferd. Er muss ihn seiner Methode anpassen und umbiegen wie einen Baum in seinem Garten. So, und jetzt könnte man sagen, aha, Punkt, also zurück nur zur Natur. Nur, Rousseau war natürlich klug genug, um zu sehen, dass das einfach nicht geht. Also ich hatte neulich über irgendeine politische Frage einen Briefwechsel mit einem jungen Mann, der mir vorgeworfen hat, man soll doch endlich mit diesen ganzen Ideologien und Utopien, Christentum, Judentum, Islam, Kapitalismus, Sozialismus, Liberalismus aufhören. Und dafür gäbe es doch gute Beispiele für Menschen und Kulturen, die ohne all dies leben könnten. Und dann in der Rückmail habe ich gesagt, interessant, was meinen Sie denn? Und dann verwies er auf eine Handvoll indigener Stämme im Regenwald des Amazonas, die in der Tat ohne Schrift, ohne Bücher, ohne entwickelte Weltbilder leben. Und ich habe ihm dann zurückgestellt, aha, habe ich kurz zurückgefragt, also aha, habe ich gut verstanden. Aber sagen Sie mal, würden Sie gerne unter solchen Umständen leben? Antwort, nein, natürlich nicht, aber das beweist doch, dass es möglich ist, ohne diese ganzen politischen Weltbilder zu leben. Da haben wir das Problem. Was heißt hier eigentlich Natur? Wie leben Menschen wirklich natürlicher? Inwiefern leben etwa die Amazonas-Indianer, bei denen ich mich nicht gut auskenne, vielleicht jemand von Ihnen, leben die der naturgemäßer, als das bei uns der Fall ist? Also eins kann man sofort sagen, also natürlich viel, viel weniger technische Eingriffe. Aber dann kommt natürlich der zweite Punkt und gibt es eine Möglichkeit, dazu zurückzukehren. Könnte ich jetzt zum Beispiel, ein ganz unverfängliches Beispiel der Klimapolitik. Naja, also Atomkraftwerke mögen wir alle nicht und dann ist man natürlich für erneuerbare Energien, aber Windkrafträder und Gezeitenkraftwerke, die sind vielleicht umweltschonender, aber weniger technisch als ein Atomkraftwerk sind sie natürlich auch nicht. Also da muss man schon sehr lange und sehr viel wissenschaftlich nachgedacht haben, um auf so eine umweltschonendere Technologie zu kommen. Und jetzt hören Sie, was Rousseau nach diesem fulminanten ersten Absatz sagt. Ohne das, also diesen Zwang des Menschen, alles zu verändern, ohne das wäre alles noch schlimmer. Und unsere Gattung will nicht halb geformt existieren. So wie es im Augenblick steht, würde ein nach seiner Geburt völlig sich selbst überlassener Mensch das verbildeteste aller Wesen sein. Vorurteile, Autorität, Vorschriften, Beispiel, alle die Einrichtungen der Gesellschaft, in denen wir ertrinken, würden seine Natur ersticken und ihm kein Äquivalent dafür geben. Sie müsste wie ein Bäumchen, das der Zufall mitten auf einem Weg hat wachsen lassen, alsbald zugrunde gehen, weil die Vorübergehendes von allen Seiten stoßen und in alle Richtungen biegen würden. Ich lese das so, wenn man jetzt einmal bereits im Zustand einer entwickelten Kultur ist, dann kommt man dahinter nicht mehr zurück. Und man kann sich ungefähr klar machen, woran Rousseau gedacht hat. Denn damals gab es die Fälle der sogenannten Wolfskinder, also von Babys, die wahrscheinlich tatsächlich, also sich selbst überlassen, von Wölfen geraubt worden sind. Da gibt es in einem Fall den Jungen von Aveyron, verfilmt in diesem schönen Film von Truffaut, der Wolfsjunge, der dann im Alter von 8 oder so wieder entdeckt wird. Und jetzt kann man denken, aha, also ein Menschenkind, das von Tieren aufgezogen wurde. Da denken die meisten von uns natürlich an diesen Zeichentrickfilm Dschungelbuch. was ja alles sehr schön und sehr lustig ist. Nur wie es dann in Wirklichkeit war, war es natürlich überhaupt nicht so lustig. Also dieses bei den Wölfen aufgewachsene Kind war total verängstigt, scheu und also mitnichten. Also wie Tarzan, der unter den Affen aufgewachsen ist, oder Mowgli aus dem Dschungelbuch, irgend so ein Superwesen. Also ich lese Rousseau so, das hat gar keinen Zweck. Wenn wir einmal in der Kultur drin sind, können wir auch nur mit Kultur weitermachen. Und deswegen fährt er fort. Wer sind die Adressatinnen seines Buches? An dich wende ich mich, zärtliche und klar blickende Mutter, an die du abseits von der großen Straße zu gehen und das heranwachsende Bäumchen vor dem Schock der menschlichen Irrtümer zu schützen wusstest. Pflege und tränke das junge Gewächs, bevor es stirbt. Eines Tages werden seine Früchte deine Wonne sein. Friede bei Zeiten die Seele deines Kindes ein, ein anderer mag den Umkreis abstecken. Also interessant ist, wir haben es hier mit dieser Pflanzenmetapher, das verweist schon auf den Kindergarten. Und zunächst mal, wir sind im 18. Jahrhundert, der Bezug auf die Mütter. Das ist völlig klar, da gab es die neuen Väter noch nicht. Es konnten nur die Mütter sein. In einer Fußnote schreibt er, die erste Erziehung ist die wichtigste. Und diese erste Erziehung ist unbestreitbar Sache der Frauen. Wenn der Schöpfer der Natur, also Rousseau war kein Christ, aber an Gott hat er geglaubt, ein sogenannter Deist, wenn der Schöpfer der Natur gewollt hätte, dass es Sache der Männer sei, so hätte er ihnen Milch zum Nähren der Kinder gegeben. Wendet euch also vorzugsweise an die Frauen in euren Abhandlungen über Erziehung, denn abgesehen davon, dass sie die Erziehung unmittelbarer überwachen können als die Männer und ihr Einfluss darauf immer größer wird, ist ihr Erfolg für sie auch viel wichtiger, da die meisten aller Witwen, Frauen waren schon damals langlebiger als Männer, da die meisten aller Witwen ihren Kindern nahezu ausgeliefert sind und dann heftig zu spüren bekommen, ob sie ihre Kinder schlecht oder gut erzogen haben. Also versucht ja auch gewissermaßen an das Eigeninteresse von Müttern zu appellieren. Das setzt alles bereits gesellschaftliche Veränderungen voraus, die ich jetzt nur kurz erwähne, aber nicht ausführlich schildere, nämlich den Aufstieg des Bürgertums. In der Erziehungsgeschichte sagt man uns, dass das ein typischer Ausdruck bürgerlicher Vergesellschaftung ist. Also wir reden jetzt nicht mehr von Adligen, wir reden auch nicht von armen Leuten und von Bauern, dass die Familie so einen Binnenkreis, eine Binnenwelt schafft, in der es tugendhaft und liebevoll zugeht, im Unterschied zu dem sittenlosen Adel. Nun, also nochmal ein paar Passagen aus dieser Einführung. Da haben Sie dann auch nochmal diese Vermischung der Bedeutung von Erziehung für die menschliche Entwicklung hier und dieser Pflanzenmetaphorik. Die Pflanze wird durch Pflege aufgezogen, der Mensch durch die Erziehung. Würde der Mensch groß und stark geboren, so wären Körperwuchs und Kraft ihm völlig unnütz, bis er gelernt hätte, sich ihrer zu bedienen. Sie geriet ihm sogar zum Nachteil, da die anderen nicht auf die Idee kämen, ihm beizustehen und ganz sich selbst überlassen, müsste er vor Elend sterben, ohne je kennengelernt zu haben, was er braucht. Man klagt über den Zustand der Kindheit, aber man sieht nicht, dass die menschliche Rasse zugrunde ginge, wenn nicht jeder Mensch zuerst Kind gewesen wäre. Das ist ein revolutionärer Gedanke. Also auch vor dem Hintergrund der Gesellschaftsbilder, die Sie im Mittelalter und in der Antike hatten. Und überlegen Sie mal, auch heute denken wir eigentlich, wir denken immer von Erwachsenen her, erwachsenen Männern lange Zeit, heute auch erwachsenen Frauen. Das impliziert dann auch so eine Vorstellung von Autonomie und so weiter, was wir alle sein wollen. Aber wir sind es eben nicht immer gewesen. Die menschliche Gesellschaft ist eine, die sich in und durch Generationenbeziehungen fortschreibt. Und man vollziehe jetzt nochmal das rousseauische Argument nach. Die menschliche Rasse würde zugrunde gehen, wenn nicht jeder Mensch zuerst Kind gewesen wäre. Warum? Weil wenn jeder gewissermaßen erwachsen auf die Welt käme, das ist ein Argument, würden die anderen nicht auf die Idee kommen, ihm beizustehen. Dann hätte man gewissermaßen eine Gesellschaft von autarken, autonomen Individuen, die so nicht leben können. Diesen Gedanken bleibt Rousseau natürlich nicht ganz treu. Wenn Sie sich mal weiter mit dem Emile beschäftigen würden, dann würden Sie sehen, dass er auch jemand ist, der gegen das Bücherlesen ist in der Pädagogik, weil er so eine reformpädagogische Vorstellung hat, also das Selbermachen, sinnliche Erfahrungen und so weiter und so fort. Ein einziges Buch ist davon ausgenommen, nämlich das Buch von Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Und das ist genau, jedenfalls am Anfang, die Geschichte von so jemandem, der ganz und gar auf sich allein gestellt und autark ist. Jedenfalls noch drei Absätze und so. Wir werden schwach geboren und bedürfen der Kräfte. Wir werden hilflos geboren und bedürfen des Beistands. Wir werden dumm geboren und bedürfen des Verstandes. All das, was uns bei der Geburt noch fehlt und dessen wir als Erwachsene bedürfen, wird uns durch die Erziehung zuteil. Diese Erziehung kommt uns von der Natur oder den Menschen oder den Dingen. Die innere Entwicklung unserer Fähigkeiten und unserer Organe ist die Erziehung durch die Natur. Der Gebrauch, den man uns von dieser Entwicklung zu machen lehrt, ist die Erziehung durch die Menschen. Und der Gewinn unserer eigenen Erfahrung mit den Gegenständen, die uns affizieren, ist die Erziehung durch die Dinge, weshalb Rousseau meint, dass Menschen durch drei Arten von, wie er es nennt, Lehrmeistern gebildet werden. Also Natur, die Kultur und die Dinge. Bei alledem sieht er dann natürlich, wie schwierig das ist, das übergehe ich jetzt. Die Frage, die sich ihm stellt, ist, wie man diese angeborenen Anlagen tatsächlich durch Erziehung kultivieren kann, wo man dann nur hoffen kann, dass sie nicht im Gegensatz zueinander stehen. Was wäre, Zitat, wenn anstatt einen Menschen für sich selbst zu erziehen, man ihn für die anderen erziehen will? Das hat man ja in der Antike so gedacht. Dann ist jeder Einklang unmöglich. Gezwungen, gegen die Natur oder die gesellschaftlichen Institutionen zu kämpfen, muss man sich für den Menschen oder den Staatsbürger entscheiden, denn beide in einer Person kann man nicht schaffen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gezwungen gegen die Natur oder die gesellschaftlichen Institutionen zu kämpfen, muss man sich für den Menschen oder den Staatsbürger entscheiden, denn beide in einer Person, meint Rousseau, ob das stimmt, ist eine große Frage, kann man nicht schaffen. Ja, sehe ich da eine Hand? Oh, nein, also das ist in der Tat ein großes Problem und deswegen kommt er auch zu dem Schluss, dass gute gesellschaftliche Einrichtungen diejenigen sind, die es am besten verstehen, dem Menschen seine Natur zu nehmen, ihm seine absolute Existenz zu entziehen und ihm dafür eine relative zu geben und das Ich auf die Einheit der Gemeinschaft zu übertragen, so dass jeder Einzelne sich nicht mehr als eines, sondern als Teil der Einheit fühlt. Also er will, glaube ich, schon sagen, dass es sowas wie den Menschen an und für sich nicht gibt, sondern es gibt den Menschen nur als gesellschaftliches Wesen. Und als gesellschaftliches Wesen soll man, das wünscht sich jedenfalls Rousseau, ein guter Staatsbürger werden. Ich belasse es jetzt mal bei Rousseau und kann Ihnen nur vorschlagen, dass Sie sich das erste Buch des Emile nochmal genau durchlesen und will jetzt noch ein paar Bemerkungen machen, wie Immanuel Kant, ein etwas späterer Zeitgenosse, der bedeutendste deutsche Philosoph der Aufklärung und der Philosoph, auf dem dann die Autoren, die ich Ihnen vorhin erwähnt habe, aufbauen, schildern. Wenn ich mich mit Kant in diesem Zusammenhang auseinandersetze, das wäre zum Vorlesen für sich, aber es sind zwei Schriften wichtig. Einerseits eine Antwort auf eine Preisfrage in der Berlinischen Monatsschrift, ich glaube, das war irgendwie 1790, ich checke es nochmal zur nächsten Woche, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Das war ja das Zeitalter der Aufklärung, auf Französisch Les Lumières, auf Englisch Enlightenment, wo man der Meinung war, mit dieser Lichtmetapher gegen die dunklen Vorurteile, vor allem also der christlich-kirchlichen Kultur, anzugehen, Licht in die Sachen zu bringen. Kant hat die Frage, was ist Aufklärung, so beantwortet. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, jedes Wort ist wichtig, aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mündigkeit aber ist, schreibt er dann weiter, die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen. Also selbstständig denken und dieser Begriff der Selbsttätigkeit, er wird uns bei diesen anderen Klassikern immer noch begehen. Und daher, sagt dann Kant, ist der Wahlspruch der Aufklärung sapere aude, das ist lateinisch und heißt vage zu wissen. Also jetzt kommt plötzlich keine intellektuelle Fähigkeit, sondern mehr so eine charakterliche Fähigkeit. Man muss Mut haben, sich seines eigenen Verstandes, sagt Kant, den man hat, zu bedienen. Das ist natürlich ein Appell an erwachsene Leute. Und die Frage ist jetzt, wie eigentlich Kinder, die unter ganz anderen Bedingungen erstmal leben, an diese Mündigkeit herankommen. Und da finden Sie nun in den 1803 nach einer Vorlesungsmitschrift verfassten Publikation Kant über Pädagogik auch noch ein paar prägnante Äußerungen, in gewisser Weise in der Spur von Rousseau, sagt Kant, der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist. Der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist. Ein zentraler Satz jeder, wie das dann später hieß, pädagogischen Anthropologie. Und dann kommt so eine Paradoxie, auf die wir natürlich erst heute nach Darwin und nach der Evolutionstheorie aufmerksam geworden sind. Und der Mensch kann erzogen werden, nur durch Menschen. Jetzt wissen wir natürlich aus der Naturgeschichte, dass es unsere biologische Gattung irgendwann nicht gegeben hat. Deswegen das natürlich ein großes Problem ist, die sogenannte Humanphylogenese. Da gibt es neuerdings sehr interessante Untersuchungen, wie bestimmte Fähigkeiten, wie schon die höheren Primaten haben, also das Zeigen und das wechselseitige Verstehen von Zeigehandlungen, das gibt es schon also bei den großen Menschenaffen, wie das nach dem, was man so aus der Archäologie zu wissen glaubt, also auch bei den Vorläufern unserer biologischen Gattung sich allmählich gesteigert hat. Also da wird man Kant naturgeschichtlich ein bisschen skeptisch betrachten müssen, aber der zentrale Satz ist, der Mensch ist nichts, als was er durch Erziehung ist. Und das andere Problem, das bei Kant aufbricht, ist, und wenn sich der eine oder die andere mal mit seiner Philosophie auseinandergesetzt hat, war das jemand, der ein großer Moralist gewesen ist, der aber zugleich im Zeitalter der entstehenden Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert gewirkt hat. Und die entstehenden Naturwissenschaften, die denken kausal deterministisch. Alles, was es gibt, hat eine eindeutig bestimmbare Ursache. So dass man also alles, auch das menschliche Leben, gewissermaßen naturgesetzlich müsste erklären müssen. Und dann ist doch klar, wo die Naturgesetze wirken, kann es sowas wie moralische Freiheit nicht geben. Andererseits, ohne den Gedanken der menschlichen Freiheit, kann es sowas wie Moral nicht geben. Dennoch haben wir moralische Vorstellungen. Kant hat viele Versuche unternommen in seiner systematischen Philosophie, dieses Problem zu lösen. Das übergehe ich jetzt. In seiner Schrift über Pädagogik geht er es ontogenetisch an. Und da sagt er dann an einer Stelle, dass die Erziehung das schwerste aller Geschäfte ist, weil die Frage ist, wie erziele ich die Freiheit bei dem Zwange? Ziel der Erziehung soll es sein, freie und verantwortliche Menschen hervorzubringen. Aber da Kinder, wie Kant meint, noch sehr viel stärker als das bei Erwachsenen der Fall ist, gewissermaßen durch ihre Natur determiniert ist, kommt man auf diese allerdings merkwürdige Paradoxie, dass die Freiheit eines verantwortlichen Erwachsenen nur dadurch erzielt werden kann, dass man gewissermaßen Kinder zu etwas zwingt. Und das ist natürlich ein Thema, dass uns bis heute diese Diskussion Bourdieu, Lob der Disziplin und so weiter und so fort umtreibt, wobei wir heute natürlich, weil wir eine entwickelte Entwicklungspsychologie haben, sehr viel genauer wissen. Also das ist, muss man da immer noch diskutieren, ob diese Dichotomie Freiheit und Zwang tatsächlich zusammenstimmen. Für mich jedenfalls ist dann, wenn ich Kant lese, das ist meine Leseart, die Zielvorgabe klar, es soll darum gehen, mündige Menschen hervorzubringen und die entscheidende Frage ist, welche Arrangements gesellschaftlicher Art, für die er auch Rousseau gesprochen hat, sinnvoll und nötig sind. Soweit vielleicht für heute. Und vielleicht gibt es dazu jetzt noch Nachfragen oder Kommentare, Einwände, Kritik. Scheint nicht der Fall zu sein.
Ich wollte noch fragen, Ja, da gibt es Vorlesungsaufzeichnungen. Dürfen wir die auf den Kurs mit einbinden?
Okay. Gerne, ja.
Gut, dann werde ich die entsprechenden Kurselemente markieren und einen Punkt machen vergangenes Semester und werde da dann die Literatur und die Vorlesungsaufzeichnungen einbinden. Okay?
Ich hab's nicht.
Die Kommilitonin hat gefragt, die Klausur am Ende, ob sie sich nur auf dieses Semester erstrecken wird oder auch auf das vergangene Semester. Da war ja schon ein Teil.
Nur auf dieses.
Also nur von diesem Semester, das ist Bestandteil. Aber die anderen Sachen sind für euch einfach nochmal interessant, um die Grundvoraussetzung zu haben. Noch eine Frage.
Wenn es insgesamt drei Vorlesungen sind,
ja.
Getrennt. Also Sie kriegen für jede Vorlesung einen einzelnen Schein. Also es ist sinnvoll, alle drei belegt zu haben, aber
Wie? Können Sie nicht.
Und dann wissen Sie es besser als ich.
Also es wird eine dreiteilige Veranstaltung geben und es macht natürlich Sinn, inhaltlich alle zu verfolgen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass ihr gar nicht alle in eurer Modulstruktur unterbringen könnt. Aber eventuell, es bringt euch auf jeden Fall weiter. Eventuell können wir im nächsten Semester dann eine Regelung finden, dass ihr trotzdem mit in den Kurs kommen könnt, ohne die Veranstaltung nochmal zu besuchen. Ihr könnt ihr leider in eurer Modulstruktur nicht nochmal unterbringen.
Nee, das kann nicht sein. Nein. Es kann nicht sein, dass Leute, die in der zweiten Vorlesung dabei sind, nicht in die dritte kommen können. Ich mache das
Sie
nicht mit. Nein, Sie kommen. Ich widerspreche hier Ollert. Es gibt immer einen Konflikt am Fachbereich. Es ist widersinnig, die zweite Veranstaltung ja zu besuchen und die dritte nicht. Das kann aber nicht sein. Das ist absurd.
Wir werden da inhaltlich nochmal gucken und sagen euch dann Bescheid. Okay? Sind sonst noch Fragen? Und klickt dann Frage für Frage durch, speichert die Antworten und drückt auf Test absenden. Und dann geht er bei uns ein und wir sehen es dann. Wenn es irgendwie technische Schwierigkeiten geben sollte, Computer stürzt ab, was auch immer, Glaswasser gibt in die Tastatur, dann kommt bitte zu uns ins MOPS, sagt Bescheid, dann müssen wir nochmal gucken, dass es eine Nachklausur geben wird. Wenn ihr diese Woche krank seid, es verpasst, müsst ihr mit einem Attest zu uns ins MOPS kommen, da wird es ein Formular geben, was ihr ausfüllen könnt, um die Klausur zu wiederholen. Okay? Sonst noch Fragen? Nein? Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche.